Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ein Text, der mich atemlos macht, mir eine Gänsehaut auslöst. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Text schon kannte oder kennt oder vielleicht zum ersten Mal heute hört. Solche Texte überliest man meist und sie werden in der Regel auch nicht gepredigt. Vielleicht kennt ihr das aus dem Alltag, abends, so ab 22 Uhr, wenn man da vor dem Fernseher sitzt, gibt es eine Einblendung. Dieser Film ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. So etwas müsste über diesen Bibeltext stehen. Dieser Bibeltext ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Und doch sind es gerade sie, die betroffen sind, die auch in diesem Text vorkommen in Gestalt der Tamar. Aber sexuelle Gewalt in der Bibel? Und alles ereignet sich im Raum der Familie. Es bleibt in der Familie. Was hier hinter verschlossenen Türen geschieht, an Machtmissbrauch und Perversion, das wird durch die Schreiber der Bibel bis heute einer breiten Öffentlichkeit, sprich den Bibellesern, offenbar gemacht. Vielleicht ist das ein Tabubruch, dass die Bibel auch solche Geschichten nicht verschweigt. Aber ich denke, dass manchmal ein Tabu gebrochen werden muss, damit Schuld klar wird und auch Heilung stattfinden kann. Und hätten wir gedacht, dass sexuelle Gewalt in diesem Ausmaß in einer der besten, in dem Fall königlichen Familien in Israel vorkommt, hätte es nicht geahnt. Und doch kommt es in den besten Familien vor, dass sexuelle Gewalt ausgeübt wird und Menschen an Leib und Seele und Geist auf schwere Weise beschädigt werden und das auch Spuren in ihrem Leben hinterlässt mit jedem Jahr, dass sie älter werden. Und alles findet ja in der Familie statt. Da ist Absalom, ein Sohn Davids. Da ist Tamar, seine Schwester. Amnon, noch ein Sohn Davids. Jonadab, ein Cousin von den dreien, ein Freund Amnons. Und David, der Vater und König. Alles, was sich hier ereignet, lässt sich an einer Hand abzählen. Einige Beobachtungen, die, denke ich, heute auch noch gelten. Erstens, man kennt sich und es bleibt in der Familie. Es fällt bis heute auf, dass sexuelle Gewalt in der Mehrzahl der Fälle innerhalb einer Familie ausgeübt wird oder im unmittelbaren sozialen Umfeld in der Nachbarschaft und im Freundeskreis. In seltenen Fällen ist der große Unbekannte der Täter. In diesem Fall ist es der eigene Bruder und in Komplizenschaft mit ihm ein weiterer Bruder, ein Cousin und sogar der eigene Vater. Eine zweite Beobachtung, der Täter ist unauffällig und hat keine besonderen Merkmale. In der Regel sind auch bis heute Täter unauffällige Menschen, zum Teil angesehene Personen, bis dahin, dass sie meinen, sich alles leisten zu können. Personen, denen man aber, wenn man ihnen begegnet, sexuelle Gewalt nicht zutraut. Täter sind also nicht ohne weiteres erkennbar. Sie sind auch nicht geistig gestört und geisteskrank, sondern gehen sehr planvoll vor. Hier raffiniert durch ein Essen. Im hebräischen Text sind es übrigens zwei Liebesküchlein, die Tamar da backt für ihren ach so kranken Bruder. Tarnung ist wohl das auffälligste Merkmal. Und diese Täter sind auffällig, unauffällig. In diesem Fall ein Kronprinz, der ja eigentlich alles hat. Der kann sich alles kommen lassen und jeden kommen lassen. Der kann alles bekommen und hat schon mehr, als er braucht. Er braucht nur zu fordern und es wird ihm präsentiert. Aber er schreckt vor seiner eigenen Schwester nicht zurück. Eine dritte Beobachtung. Sexualität wird missbraucht, um Macht und Herrschaft auszuüben. Bei sexueller Gewalt wird Macht ja auf sehr subtile Art ausgeübt. Sexualität bedeutet dann Herrschaft über einen anderen Menschen. Das heißt, man bricht den Willen des Opfers. Man spürt dessen Ohnmacht, weil man selbst ohnmächtig ist und diesen Machtrausch offensichtlich braucht. In diesem Fall, der Sohn Amnon greift sogar in den Machtbereich des eigenen Vaters ein. Das beschäftigt die Familie, die jetzt damit klarkommen muss. Und der eigentliche Thronfolger Absalom wird dabei ebenso schwer beschädigt. Es endet hinterher einem Hassverhältnis zum eigenen Bruder. Und wer die Geschichte dann noch weiterliest, der merkt, da gibt's einen richtigen Krieg. Eine vierte Beobachtung, sexuelle Gewalt lebt weiter durch Tabus. Was geschieht eigentlich nach diesem Gewaltakt? Absalom merkt, dass mit seiner Schwester was nicht stimmt. Und er fragt sie, hat Amnon dir etwas angetan? Also er ahnt etwas. Und dann sagt er aber Folgendes. Sprich nicht drüber. Es ist schließlich dein Bruder. Schweigen. Und nimm es nicht so schwer. Bis dahin, dass eine scheinbar gute Tat das Weitere absichert. Tamar blieb dann im Haus ihres Bruders Absalom, hatte einen gewissen Schutz, aber sie lebte einsam und war von jedem weiteren Umgang mit anderen Menschen ausgeschlossen. Und wie reagiert der Vater, die eigentliche Autoritätsperson auch im Staat und auch im Glauben? König David spürt auch etwas. Er wird wahnsinnig zornig, aber er bestraft seinen Sohn Amnon nicht. Denn, so heißt es in der Bibel, er liebte ihn, weil er sein Sohn war. Und dann, wie handelt der Täter? Nach der Vergewaltigung der eigenen Schwester empfand er solche Abneigung gegen das Mädchen, heißt es im Bibeltext, dass er sie nicht mehr ausstehen konnte. Sein Abscheu war größer, als vorher sein Verlangen war. Ich denke, es war eher der Abscheu gegen sich selbst und diese dramatische, brutale Tat. Aber ein Täter sucht ja die Schuld nicht bei sich selbst. Man sucht einen Anlass, das dem Opfer dann auch noch in die Schuhe zu schieben. Seine Abscheu war größer, als vorher sein Verlangen war. Und er sagt dann, steh auf, mach, dass du fortkommst, raus mit dir. Und Tamar ringt noch, sie fleht ihn an, nicht noch größeres Unrecht zu tun. Aber der Täter will das nicht hören. Er betreibt seine Art von Entsorgung dieses Problems. Er überlässt es einem Diener, das für ihn zu regeln. Wirf die da raus und verriegle die Tür hinter ihr. So leben Täter und auch Komplizen weiter auf Kosten der verletzten und missbrauchten Frau. Und Tamar ist in ihrer Kulturkreis, in ihrer Gesellschaft für alle Zukunft geächtet. Sie darf zum Beispiel nicht heiraten. Sie wird eine normale Sexualität in einer stabilen Beziehung nie kennenlernen. Und Angst wird ihr Begleiter. Das Tabu wird ja über sie ausgebreitet und die Scham sichert das Ganze ab. Eine fünfte Beobachtung. Kinder und Jugendliche tragen niemals Mitschuld durch ihr Verhalten, ihr Auftreten, ihre Kleidung, wenn sexuelle Gewalt stattfindet. Kinder und Jugendliche tragen keine Mitschuld. Kinder und Jugendliche sind niemals mitschuldig an sexueller Gewalt gegen sie. Opfer werden verführt, gezwungen, getäuscht, wirklich missbraucht. Und sie werden durch ihre Täter auch zu Opfern erzogen. Ihnen wird verboten, jetzt um Hilfe zu schreien. Ihnen wird verboten, jetzt zu schreien, um Hilfe zu rufen. Ihnen wird verboten, sich anderen anzuvertrauen. Es muss ja in der Familie oder unter uns bleiben. Und wenn sie sich dann doch überwinden, über das Schreckliche zu reden, dauert es lange, bis jemand wirklich hört und versteht. Statistisch erst beim 7. Gespräch kommt das zur Sprache heute, wenn Missbrauch geschehen ist. 6 Leute haben nicht richtig zugehört oder hören weg. Erst beim 7. Versuch wird etwas klar. Soweit die Statistik von heute. Ich meine, es ist klar, dass Kinder körperliche Nähe zu Eltern brauchen. Vertrauensperson, Nähe und Geborgenheit. Kinder haben ein großes Bedürfnis danach und ein großes Urvertrauen. Sie wollen in den Arm genommen werden. Sie wollen gestreichelt werden. Kinder lieben es zu schmusen. Kinder lassen sich auch kitzeln und haben Riesenspaß dabei. Sie brauchen manchmal Trost. Sie wollen kuscheln. Das ist normal. Aber kein Kind ist sexuell an einem erwachsenen Menschen interessiert. Kein Kind ist sexuell an einem erwachsenen Menschen interessiert. Der Täter deutet das in seinem Sinne um. Nähe und Zuwendung in seinem Interesse. Und sagt dann auch noch, du hast es doch auch gewollt. In diesem Fall hat Tamar ja eigentlich alles richtig gemacht. Sie hat ja klare Grenzen gesetzt. Sie hat gesagt, nein Bruder, tu mir keine Gewalt an. Das ist die Beziehung zwischen ihnen beiden. Und sie sagt dann noch, das darf in Israel nicht geschehen. Wir haben eine Rechtslage hier. Wir haben ein Gesetz, das du jetzt brechen wirst, wenn du weitermachst. Und das hat auch etwas mit unserer Gottesbeziehung, unserem Glauben zu tun. Und sie sagt weiter, begeh nicht solche Schande. Das ist gesellschaftlich geächtet. Und was soll aus mir werden, wenn du mich so entehrst? Du ruinierst meine Zukunft für alle Zeit. Bis dahin, dass sie sogar zu einem, meine ich, schrecklichen Kompromiss bereit ist und sagt, sprich doch mit dem König, also mit dem Vater, er wird mich dir sicher zur Frau geben, wenn du das einforderst. Also eine Art geregelter Machtmissbrauch. Doch der Amnon wollte ja nicht auf sie hören. Er akzeptiert kein Nein, kein Stopp, kein Argument zwischen den beiden, kein auch größeres Argument über ihnen, kein höheres Gebot und Gesetz. Dann heißt es, er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Und selbst wenn Amnon behauptet hätte, seine Schwester hätte ihn zu dieser sexuellen Handlung provoziert, wäre eine Lüge gewesen. Nochmal, Tama, Kinder und Jugendliche, trifft keine Schuld, wenn so etwas geschieht. Eine sechste Beobachtung. Sexuelle Gewalt, sagte ich schon, kommt in den besten Familien vor. Und auch in Familien, die mit Gott vertraut sind und wissen, was Glauben heißt. Da ist der Umgang mit diesem Thema und einer solchen Erfahrung nicht einfach. Man kann jetzt natürlich sagen, wer an Christus glaubt, wer um Vergebung weiß, dahin weiß, wo man seine Lasten abgibt oder wo man seinen Zufluchtsort hat bei Gott. Wer glaubt, wird schneller fertig mit der Erfahrung sexueller Gewalt. Bin mir da nicht so sicher. Denn auch in christlichen Kreisen ist ja die Beziehung zum Thema Sexualität grundsätzlich schwierig. Das fängt ja schon in der alten Kirche an. Enthaltsamkeit ist heiliges Leben. Wer sich da auf bestimmte Dinge einlässt, der ist nicht mehr heilig. Oder sexuelle Lust wird als Sünde schlechthin angesehen. Auch wenn man heute alles zulässt in der Öffentlichkeit. Über Sexualität spricht man nicht in Gemeinden. Es ist ein Tabu. Bis dahin, dass es Gemeinden gibt, zum Glück ist das hier nicht so, die dafür Propaganda machen, dass Kinder keine sexuelle Aufklärung bekommen sollen. Finde ich sehr gefährlich. Das verstärkt Tabus. Aufklärung in Sachen Sexualität findet dann nicht statt. Und die Angst vor diesem ganzen Thema überhaupt ist eine eklige Angelegenheit, die hier in der Bibel beschrieben wird. Die Angst vor dem Thema überhaupt, die überträgt sich und wird dann eine Tür zum Missbrauch. Wenn dann nämlich dem Opfer gesagt wird, darüber darfst du mit niemandem reden. Wir machen hier etwas Geheimes, das bleibt doch unser Geheimnis, oder? Problematisch wird dann auch die Tugend des Gehorsams. Ehre deinen Vater und deine Mutter, heißt es in der Bibel. Interessant ist, dass es angeblich in Familien, wo Missbrauch stattfindet, durchaus zitierfähig ist. Aber Ehren heißt nicht gehorchen. Ehren heißt nicht sich missbrauchen lassen. Problematisch ist außerdem, wenn wir gerade im christlichen Kontext uns bewegen, die Einklagbarkeit von Vergebung. So hat der Kollege Christian Rommert das mal formuliert. Nach dem Motto, vergeben und vergessen. Du musst ihm oder ihr doch vergeben, was er dir da angetan hat. Hier heißt es ja auch im Bibeltext, nur meine Schwester, schweig still, es ist dein Bruder. Nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Du musst vergeben, um des lieben Friedens willen. Was soll denn die Gemeinde denken und unsere Familie, wenn so etwas hier geschieht und offenbar wird? Damit werden Opfer wieder zu Opfern gemacht. Opfer werden erneut zu Opfern gemacht, ihre Gefühle abzutöten, zu schweigen, sich anzupassen. Und dann noch die Argumente, du musst deine Feinde lieben. Hände falten, Goschen halten. In diesem konkreten Fall. Was ich faszinierend finde, Tama hat ihre Geschichte und sie wird erzählt. Die Bibel macht aus dieser Geschichte kein Tabu. Die Bibel erzählt die Geschichte der Tama und erspart uns dabei auch keine hässlichen Details. Ich weiß, eine Predigt zu diesem Thema, zu sexueller Gewalt, ist nicht einfach. Und in der Vorbereitung war es eine Riesenherausforderung. Ich bin daher dankbar, dass wir dieses Thema sichere Gemeinde angegangen sind hier. Und dass mein Kollege Christian Rommert an diesem Text auch schon gearbeitet hat und Dietrich Fischer-Dörl und Rhonda Formanek uns gute Hinweise gegeben haben. Aber eine Predigt zum Thema sexuelle Gewalt, und deshalb habe ich mich auch entschieden, diese Predigt heute zu halten, kann Tabus brechen und auch Menschen frei machen. Es hat etwas Befreiendes, wenn die Bibel auch dieses Thema nicht verschweigt. Vielleicht sitzt ja so jemand wie Tama auch hier heute Morgen, hier im Gottesdienst. Eine Frau, die als Mädchen sexueller Gewalt ausgeliefert war. Oder ein Mann, der als Junge sexueller Gewalt ausgeliefert war. Auch das gibt es. Jemand, der Opfer von sexueller Gewalt geworden ist in der Familie oder in engen sozialen Beziehungen. Ich bin überzeugt davon, Gott kennt die Tamas von heute und die ganz persönliche Lebensgeschichte. Gott sieht, was geschehen ist. Er sieht die Verletzung an deinem Körper, an deinen Gefühlen, in deinem Denken, an deiner Seele und auch in deinem Glauben. Das Geschehene ist nicht auszulöschen. Da geht nicht die große Decke drüber. Und das Geschehen hinterlässt auch Spuren. Aber Gott sieht auch diese Spuren und Narben in deinem Leben. Wenn jetzt vielleicht nach 20, 30 oder 40 Jahren, vielleicht sogar 50 Jahren, diese Spuren wieder sichtbar werden und die Narben wieder erkennbar sind, dann kann das ja ein erster Schritt sein, durchaus den Schmerz der Vergangenheit zu spüren und auch zuzulassen. Und einen Heilungsprozess zu beginnen, der auch seine Zeit braucht. Auch das ist Geschichte des Lebens. Es ist eine Chance, ein neues Leben zu finden, mit Gott an deiner Seite, der dich in wohltuender, heilender Weise kennt und erforscht, weil er dich liebt, der jede Zelle deines Körpers kennt und jeden deiner Gedanken. Das auch ernst nimmt und nicht sagt, schweig still, will ich nicht hören. Gott ist anders. Gott kennt und erforscht uns durch und durch. Er kennt unser Leid, er hört unsere Stimme. Er selbst weiß, wie es ist, wenn brutale Gewalt ausgeübt wird. Wenn ein Mensch gebrochen wird. Wenn er beschmutzt wird. Wenn er einsam wird. Hinausgestoßen wird. Es wird sicher keinen schnellen Weg geben, die Schmerzen der Vergangenheit zu überwinden. Braucht wirklich Zeit. Aber es gibt jemanden, der diese Schmerzen kennt. Einer, der nackt war, misshandelt, blutend, verdreckt, gefoltert, aller Würde beraubt. Jesus Christus, der hat das selbst erlebt. Diese Predigt hat kein Happy End. Vielleicht muss ich da einige Erwartungen enttäuschen. Aber ich glaube, dass es gut ist, solch ein Thema anzusprechen, weil nur dann ein Tabu gebrochen wird, auch Heilung stattfinden kann, dass eine neue Tür aufgeht. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt ein Gebet sprechen.